Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Meldungen am Mittwoch, dem 30. Juli. Lars Klingbeil stellt Steuererhöhungen in Aussicht. Dabei geht es um die Haushaltslücke von mehr als 170 Milliarden Euro bis 2029. Alles muss denkbar sein, sagt er bei der Vorstellung des Haushalts am Mittwoch. Erst sollte es ein Sparkurs sein, nun stehen Steuererhöhungen im Raum. Das ist der Haushalt, der uns in der Regierung massiv fordern wird, sagte er während der Präsentation seiner Finanzplanung für die Zeit bis 2029. Das habe er seinen Ministerkollegen am Morgen ganz klar gesagt. Jeder, der am Kabinettstisch sitzt, wird sparen müssen. Klingbeil sieht darin nicht weniger als eine der größten innenpolitischen Herausforderungen der nächsten 12 Monate, wie er weiter ausführte. Alle müssten sich angesichts der noch bestehenden Haushaltslücke von mehr als 30 Milliarden Euro im 2027er Haushalt bewegen. Klingbeil nahm auffallend häufig das Wort Sparen in den Mund. Er nutzte deutlich seltener als in der Vergangenheit die weniger bedrohlich wirkenden Wörter konsolidieren und priorisieren. Die Botschaft, die er senden wollte, war offenbar. Es gibt keine Ausreden mehr. Der Bund kann sich trotz Rekordschulden ab dem Bundeshaushalt 2027 nicht mehr alles leisten. Die Ausgaben müssen runter, anders lässt sich die Lücke von insgesamt 172 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029 nicht schließen. Klingbeil macht zudem keine konkreten Aussagen, wo genau gespart werden soll. Seine Hoffnung setzt er vor allem in die eingesetzte Expertenkommission, die sich ab dem Herbst auch das Bürgergeld genauer ansehen soll. Und wie sieht es mit Steuererhöhungen aus? Alles muss denkbar sein, sagte Klingbeil. Er verwies auf den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der eher der Union als der SPD nahestehe. Diese habe mit einer Digitalabgabe bereits eine Steuererhöhung vorgeschlagen. Das zeige, dass es auch auf der Unionsseite eine Bereitschaft gäbe, darüber ganz undogmatisch im Rahmen eines Gesamtpaketes nachzudenken. Im Koalitionsvertrag ist versprochen, dass die Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur gesenkt wird. Dazu sagte Klingbeil, ich bin mir sicher, dass an der Stelle auch der Koalitionspartner weiß, wie wichtig das für uns ist. Die Gegenfinanzierung könnte durch Steuererhöhungen an anderer Stelle sichergestellt werden. Diese sind im Koalitionsvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Die SPD löscht einen prägnanten Satz aus ihrem Frontalangriff gegen die Union, den eigenen Koalitionspartner. In einer bezahlten Anzeige in den sozialen Medien schrieb die SPD, es reicht. Richterinnen werden diffamiert, Wahlhelferinnen bedroht, Abgeordnete eingeschüchtert. Und weiter noch, und sie tun das mit System, mit Desinformation, mit Hass, mit Einschüchterung, oft befeuert von der Union, die rechte Narrative übernimmt, statt sich klar abzugrenzen. Laut Bild sagt die SPD auf eine Anfrage, der Text ist Teil einer Anzeige, die auf Social Media ausgespielt wird. Er ist online gegangen, bevor er final autorisiert wurde. Wir haben ihn unverzüglich korrigiert. Der Halbsatz mit Bezug zur Union sei gestrichen worden, erklärt der Sprecher. Im letzten Teil der Anzeige steht noch, wir stehen an der Seite von Menschen, die unsere demokratische Ordnung verteidigen, Richterinnen wie Frauke Brosius-Gersdorf, Wahlhelferinnen wie Lavinia Esser, Wissenschaftlerinnen wie Ann-Kathrin Kaufold. Frauke Brosius ist überhaupt gar keine Richterin, sie hat zu keinem Zeitpunkt in ihrem Lebenslauf als Richterin gearbeitet. Das ist auch Teil der Kritik an ihrer vorgeschlagenen Personalie für den Posten als Bundesverfassungsrichter. Ob die SPD sich für die Version der Online-Anzeige bei der CDU entschuldigt hat oder entschuldigen wird, das ist unklar. Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh wehrt sich gegen die Vorwürfe. Er sagt, seine Fraktion will überhaupt nicht enteignen. Es geht um das geplante Vergesellschaftungsgesetz. Er sagte, wir Sozialdemokraten wollen weder enteignen, noch stellen wir die Systemfrage. Das schreibt er in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel. Alle reden von Enteignungen, außer wir reden von Gemeinwirtschaft. Laut Saleh sei das Vergesellschaftungsrahmengesetz auch eine Reaktion auf die steigenden Preise und eine nicht mehr funktionierende soziale Marktwirtschaft. Mit dem Gesetz könnten wir zum Beispiel im Wohnungswesen schneller, umfassender, günstiger und vor allem zielgerichteter regulieren, als lediglich das Eigentum zu entziehen und teuer entschädigen zu müssen. Die Enteignung sei selten das wirksamste, immer aber das teuerste Mittel. CDU und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag auf die Erarbeitung eines Vergesellschaftungsrahmengesetzes geeinigt. Es soll den Rechtsrahmen für mögliche Vergesellschaftungen vorgeben, ohne diese jedoch explizit zum Ziel zu haben. In Frage kommen laut den Eckpunkten der Koalition auch andere Formen der Gemeinwirtschaft, gesetzliche Preisregulierungen, das Verbot der Gewinnmaximierung per Gesetz oder eine anderweitige marktorientierte Eigentumsnutzung. Anfang Juli legte die SPD-Fraktion einen Gesetzentwurf vor, der jedoch nicht mit der CDU abgesprochen war. Kritik kam daraufhin unter anderem vom regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Die Enteignungsdebatte schadet Berlin, sie verunsichert Investoren, untergräbt Vertrauen in den Standort und gefährdet Arbeitsplätze. Mit mir wird es keine Enteignungen geben, das schrieb Kai Wegner auf der Plattform X. Hintergrund dieser Debatte ist der erfolgreiche Volksentscheid der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen im Jahr 2021. Damals sprachen sich 57,6% der Berliner dafür aus, große Wohnungskonzerne zu vergesellschaften. Umgesetzt wurde der Volksentscheid nicht. Die Initiative arbeitet daher gerade an einem eigenen Gesetzentwurf. Deutschlands Betriebe schlagen Alarm. Sie finden keine Azubis mehr und die, die kommen, die sprechen kaum noch Deutsch. Am Mittwoch stellte die Deutsche Industrie- und Handelskammer in Berlin ihre neue Ausbildungsumfrage vor. Dafür befragt sie jedes Jahr tausende Betriebe aus allen Branchen und Regionen. Von kleinen Handwerksbetrieben bis zu großen Industriekonzernen. Sie kennt die Lage am Ausbildungsmarkt wie kaum jemand anderes. Eine zentrale alarmierende Erkenntnis der neuen Umfrage: Die Unternehmen finden kaum noch geeignete Auszubildende und viele der Bewerber haben Probleme in Wort und Schrift. Achim Derks, der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer, sagte: Eine Herausforderung sind weiterhin die Schwächen vieler Bewerber bei entscheidenden Kompetenzen. Fast jeder zweite Betrieb berichtet von Defiziten in mündlichen und schriftlichen Ausdrucksvermögen. In Deutschland gibt es nicht genügend junge Menschen, gleichzeitig entscheiden sich viele Schulabgänger für ein Studium statt für eine Ausbildung. Für die Betriebe wird es dadurch immer schwerer, offene Ausbildungsplätze zu besetzen. Derks warnt: Für viele Betriebe ist die Suche nach geeigneten Bewerbern nach wie vor das Kernproblem. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bekommen weiterhin häufig gar keine Bewerbungen. Es gibt nicht nur zu wenige Azubis, die sich bewerben, bringen oft nicht einmal die nötigen Grundlagen mit. Schlechte Sprachkenntnisse, fehlende Rechenfertigkeiten und mangelndes Auftreten. Derks appelliert weiter: Die Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass die potenziellen Azubis die Basics mitbringen, die sie für einen erfolgreichen Start in die Ausbildung brauchen. Bereits im vergangenen Jahr schlug die DIHK in ihrer Ausbildungsumfrage Alarm. Allein in Mecklenburg-Vorpommern konnten 43% der Ausbildungsbetriebe nicht alle Lehrstellen besetzen, oft weil gar keine Bewerbungen eingingen. Hauptgrund ist, fehlte an geeigneten Bewerbern. In 62% der Fälle war mangelnde Qualifikation das Problem. Nach dem riesigen Gewinneinbruch bei Porsche will man plötzlich wieder in Verbrenner investieren. Im Fahrzeuggeschäft sank der operative Gewinn auf 154 Millionen Euro nach rund 1,7 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Rückgang um knapp 91%. Der Umsatz der Marke fiel um 12,9% auf etwa 8,3 Milliarden Euro. Porsche-Chef Oliver Blume will wieder deutlich in eine Technologie investieren, die eigentlich als Auslaufmodell gilt, nämlich den Verbrenner. Das kündigte er am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen an. Porsche bremst damit den Umstieg auf Elektromobilität deutlich ab. Bislang galt der Sportwagenbauer als ein Vorreiter bei dem Umstieg einer Traditionsmarke auf Elektroantriebe. Der Verbrenner werde bis weit in die 30er Jahre hinein eine starke Rolle spielen, sagte Blume. Also bis über das bislang für 2035 angesetzte EU-Verbot für Verbrenner-Neuwagen hinaus. Insbesondere in Amerika und China erwartet Blume weiter starke Verkaufszahlen für reine Verbrenner sowie Hybride. Die Porsche-Aktie stieg nach der Ankündigung. Porsche habe sich auf Prognosen zum Hochlauf der Elektromobilität verlassen, die nicht voll eingetroffen seien, gestand er. Mit dem Wissen von heute hätten wir uns vielleicht noch flexibler aufgestellt zwischen Verbrennern, Hybrid und reinen Elektroantrieben. Das betreffe Entscheidungen, die weit vor 2020 getroffen worden seien. Blume ist seit 2015 Porsche-Chef, seit 2020 zusätzlich auch CEO des Porsche-Großaktionärs des Volkswagen-Konzerns. Die wirtschaftlichen Folgen der Umstellung sind erheblich. Im ersten Halbjahr entstanden laut Unternehmen Sanierungskosten von etwa 200 Millionen Euro. Im Gesamtjahr 2025 rechnet Porsche mit 1,3 Milliarden Euro. Bis 2029 sollen knapp 1.900 Stellen am Standort Stuttgart abgebaut werden. Weitere Sparmaßnahmen sind laut Porsche ebenfalls in Planung. Blume kündigte zudem an, seine Doppelfunktion als Chef von VW und Porsche vorerst beizubehalten, solange bis die Restrukturierung bei Porsche umgesetzt sei. Einen Zeitpunkt für einen Wechsel, den nannte er nicht. Das Wacken-Camp wurde wegen eines heftigen Unwetters geräumt. Metalheads, bitte begebt euch in eure Autos und weist andere mit Hilfe des Warnblinkers auf freie Plätze hin. Diese Nachricht verschickten die Veranstalter am Donnerstag um 1.40 Uhr über den Wacken-Chat. Etliche der 85.000 Metal-Fans, die bis Sonntag die 2098 Seelengemeinde in Schleswig-Holstein bevölkern, schälten sich aus ihren klammen Schlafsäcken und trotteten zu ihren Autos. Wacken lag zu diesem Zeitpunkt am Rande einer Superzelle, die sich weiter auf das Festivalgelände zubewegte. Blitze zuckten und der deutsche Wetterdienst gab eine amtliche Unwetterwarnung aus. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben, heftiger Starkregen flutete das ohnehin verschlammte, weltweit größte Heavy-Metal-Festgelände. Tagsüber hatten die Wacken-Jünger aus der Not eine Tugend gemacht, hatten sich Gummistiefel besorgt und Schlammpartys veranstaltet, so wie es in den vergangenen Jahren häufig schon der Fall war. Auch das Camp räumten die meisten freiwillig. Nach einer guten halben Stunde wurde die Unwetterwarnung in der Nacht wieder aufgehoben. Heute Abend steht der Headliner Guns N' Roses auf der Bühne. Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunfall in Pakistan ums Leben gekommen. Pakistanische Behörden bestätigten den Tod der Ex-Biathletin und beriefen sich dabei auf Angaben von Rettungsteams vor Ort. Die 31-Jährige war am Laila Peak im Karakorum-Gebirge unterwegs, als sie von einem Steinschlag getroffen wurde. Dahlmeier galt als begeisterte und vor allem fähige Bergsteigerin und Kletterin. Die Rettungsaktion wurde bereits Dienstagabend eingestellt. Laura Dahlmeier und ihre Seilpartnerin befanden sich am Morgen des 28. Juli im Abstieg vom Gipfel des Laila Peaks im pakistanischen Karakorum-Gebirge. Während eines Abseilmanövers auf rund 5700 Metern wurde Dahlmeier von Steinschlag erfasst. Ihre unverletzte Seilpartnerin setzte sofort einen Notruf ab. Eine Rettungsaktion wurde umgehend eingeleitet. Ihre Seilpartnerin versuchte zudem, sie über viele Stunden zu bergen, was aber aufgrund der Schwere des Geländes und des weiterhin anhaltenden Steinschlages unmöglich war. Nachdem die Seilpartnerin außerdem keine Lebenszeichen vernehmen konnte, entschied sie sich während der Nachtstunden für einen Rückzug aus der Gefahrenzone und den weiteren Abstieg. Am Morgen des 29. Juli konnte Laura Dahlmeier bei einem Überflug eines Militärhubschraubers gesichtet werden, es waren jedoch keine Lebenszeichen vernehmbar. Aufgrund technischer und bergtechnischer Limitierungen des Hubschraubers konnte eine Rettung aus der Luft nicht durchgeführt werden. Auch eine terrestrische Rettung war wegen der anhaltenden Steinschlaggefahr und der objektiven Gefahren am Unfallort nicht möglich. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Hubschrauberüberflug und der Schilderung der Seilpartnerin zur Schwere der Verletzungen ist vom sofortigen Tod auszugehen. Laura Dahlmeier gehörte zu den besten und bekanntesten Biathletinnen der Welt. Nach ihrem Karriereende 2019 widmete sie sich mit großer Leidenschaft dem Bergsport. Die gebürtige Garmisch-Partenkirchnerin war staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin, aktives Mitglied bei der Bergwacht und galt als sehr erfahrene Bergsteigerin. Fahrradfahrer stellen erstmals die größte Gruppe unter alkoholisierten Unfallverursachern. Viele steigen betrunken auf das Rad, weil die Promillegrenzen deutlich höher liegen als beim Auto. Geht es nach Verkehrsverbänden, muss sich das dringend ändern. Sie fordern, wer mit 1,1 Promille oder mehr auf zwei Rädern unterwegs ist, soll künftig mit einem Bußgeld rechnen müssen. Laut Statistischem Bundesamt gab es im Jahr 2024 rund 34.700 Unfälle unter Alkoholeinfluss mit mehr als 17.000 Verletzten. Erstmals stellten Fahrradfahrer mit 43% die größte Gruppe unter den alkoholisierten Unfallverursachern. Vor zwei Jahrzehnten lag ihr Anteil noch bei etwa der Hälfte bei 22%. Für die Präsidentin der Deutschen Verkehrswacht, Kirsten Lühmann, ist das ein deutliches Signal. Die steigenden Zahlen der Alkoholunfälle mit dem Fahrrad erhöhe den Handlungsdruck. Wer 1,1 Promille Alkohol im Blut hat, gilt als absolut fahruntüchtig im Auto. Auf dem Fahrrad ist das erst ab 1,6 Promille so, kritisiert Lühmann, die früher SPD-Bundestagsabgeordnete und Polizistin war. Diese Regelung sende die völlig falsche Botschaft. Bis zu dieser Grenze scheint Trinken und Radfahren in Ordnung, während Autofahrer schon ab 0,5 Promille mit einem Bußgeld rechnen müssen, fehle bei Radfahrern bislang ein solcher Warnschuss. Schon 2013 thematisierte die Innenministerkonferenz unter Leitung des damaligen niedersächsischen Ressortchefs Boris Pistorius eine Absenkung der Promillegrenze für Radfahrer. Schon damals hieß es, der geltende Wert von 1,6 Promille sei nicht mehr zeitgemäß. Passiert ist seitdem überhaupt nichts. Das waren die Meldungen am Morgen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder, so gegen 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.